Domradio, das Thema.
Wer nicht fragt, bleibt dumm, so heißt diese Sendung. Und es geht um das Schulsystem und um die große Frage, ist das eigentlich noch zeitgemäß? Ich habe da ein Zitat gefunden von einem italienischen Schriftsteller, Alberto Moravia heißt der. Und der hat einmal gesagt, alles auf dieser Welt kann man rückgängig machen, bloß nicht das Wissen. Und an dieses Wissen zu kommen, gehen alle Menschen in Deutschland prinzipiell erstmal den gleichen Weg, nämlich sie gehen in die Schule. Wenn jemand alte Geschichten von früher erzählt, dann spielt die Schule auch oft eine große Rolle. Genau wie die Erkenntnis, dass das Prinzip Schule gleich geblieben ist, mehr oder weniger zumindest. Dabei verändert sich die Welt um uns herum ständig und zwar so schnell wie nie zuvor. Vor diesem Hintergrund wollen wir uns heute mal das System Schule angucken. Ist das, so wie es ist, eigentlich noch aktuell und zeitgemäß? Daran zweifeln nicht wenige Menschen. Wir wollen uns deshalb ein wenig mit grundsätzlichen Fragen des Schulsystems beschäftigen und auch Gegenbeispiele zeigen. Deshalb heißt unsere Sendung, wer nicht fragt, bleibt dumm. Wir fragen nach, das Schulsystem auf dem Prüfstand. Mein Name ist Verena Tröster und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Sie hören die Sendung Domradio, das Thema. In Deutschland gibt es im Moment knapp 800.000 Lehrer und 11 Millionen Schüler. Eine riesige Zahl von Leuten also, die ganz direkt mit dem Schulsystem zu tun haben. Zufrieden sind allerdings nicht alle mit dem, was sie da umgibt. Wir stellen Ihnen deshalb jetzt mal zwei junge Menschen vor, die sogar so unzufrieden waren, dass sie ausgestiegen sind. Dabei fing erstmal alles ganz gut an.
Ich hatte ein sehr schönes Schulleben, zumindest größtenteils, weil ich von der 1. bis zur 10. Klasse auf einer freien Montessori-Schule war. Und da hat man ja sehr viel Freiraum und hat nicht dieses klassische System mit 45 Minuten und Frontalunterricht. Man hat sowieso Freiarbeit, heißt also jeder sucht sich jeder selbst sein Thema und arbeitet eigenständig daran in seinem Tempo. Das Konzept geht auch ganz gut und bis zur 10. Klasse und dann kann man auch einen ganz normalen Abschluss ablegen. Also ich habe einen Realschulabschluss gemacht.
Und er wollte danach auf das Abitur zusteuern, doch daraus wurde nichts. Erik Kossuta ist 18 Jahre alt und hat die Schule abgebrochen. Denn ab der 11. Klasse war kein Platz mehr für selbstbestimmtes Lernen.
Es ging tatsächlich nur noch darum, den ganzen Stoff abzuarbeiten. Und es war völlig egal, ob man mitkommt oder nicht. Hauptsache, alle haben es mal gehört. Und man kann sagen, als Schule sage ich mal wieder, hier, alles klar, wir haben alles eingehalten. Und man selber wurde gar nicht mehr wahrgenommen, ob man da jetzt irgendwie Neigung für hat oder ob einem das zusagt oder ob man da Schwierigkeiten hat. Oder auch, ob man irgendwo noch mehr machen will, war genauso. Das war auch gar nicht gegeben, die Möglichkeit. Sondern wenn man da Interesse hatte, ja, dann kannst du ja nach Freizeit machen, aber die Schule ist da der falsche Ort.
Es gibt, glaube ich, so zwei Gruppen von Leuten. Ich habe viele Referendare kennengelernt, die gesagt haben, ich fand Schule total schlimm und will es besser machen. Und ich war, glaube ich, so ein Typ, der gesagt hat, oh, ich fand Schule schön. Ich bin als Schülerin auch gerne hingegangen hatte auch ein gutes Verhältnis zu den Lehrern und könnte mir auch vorstellen, da zu arbeiten.
Deshalb hat sie Deutsch und Englisch studiert, um Lehrerin zu werden. Helen Schleunig hat nach dem Studium ein Referendariat angefangen und abgebrochen, obwohl ihr die Arbeit mit den Schülern Spaß gemacht hat und auch das Verhältnis zu den Kollegen gut war.
Ich bin dann so ein bisschen, ja, sag ich mal, gescheitert oder frustriert gewesen, einfach an diesen Rahmenbedingungen, ja, dass so vieles vorgegeben ist, dass ich so wenig Freiräume habe, dass ich gemerkt habe, wie wenig man eigentlich als Lehrer auf Schüler eingehen kann. Ja, das Zentralabi ist eben viel vorgegeben und das habe ich als sehr frustrierend erlebt. Ja, wenn die Schüler sich gewünscht haben, können wir nicht vielleicht die Lektüre lesen und ich sagen musste, ja, der Kernlehrplan sieht Thema X vor und wir haben die Auswahl zwischen zwei Lektüren und da kann ich nichts machen.
Selbst bestimmen, was man lernen will. Das hat Erik an der Montessori-Schule sehr geschätzt. Dort kam er morgens hin und hatte die freie Auswahl, mit welchem Fach, mit welchem Thema er sich beschäftigen will. Lernmaterialien gab es genug, zum Lehrer ging er nur, wenn er nicht weiterkam.
Dadurch hat man natürlich die Möglichkeit, wirklich selber rauszufinden, was man mag und was man nicht mag. Und auch da, wo man Interessen hat, die weiter auszubauen, also sich damit viel zu beschäftigen.
Ich mache, was mir gefällt. Dieses Prinzip kann und wird nicht das ganze Leben bestimmen. Das weiß auch Erik.
Wenn ich von vornherein so rangehe und sage, ich entscheide sowieso nicht, andere wissen immer, was gut für mich ist, dann wird man nie dahin kommen in die Richtung, wo man eigentlich hin möchte.
Wo sie mit ihren Schülern hin wollte, da hatte auch Helen Schleunig eine ungefähre Vorstellung. Sie wollte Neues ausprobieren. Doch das schien bei ihrem Umfeld unmöglich.
Dann hat man neue Ideen eingebracht oder gesagt, können wir das nicht mal so machen? Ja, nee, aber das haben wir schon immer so gemacht. Oder auch dann ältere Lehrer gesehen, die irgendwann auch gesagt haben, man frustriert irgendwann und man hat nicht die Energie, ständig gegen Windmühlen zu kämpfen und irgendwann fügt man sich dann einfach sozusagen.
Trotzdem nimmt sie die Schule in Schutz. Nicht das Schulsystem sei schlecht und auch nicht die Schule, an der sie gearbeitet hat, sagt sie. Der Fehler liege woanders.
Ich glaube, dass das eben von oben natürlich anfängt. Ne? Also zum Beispiel, dass man G8 beispielsweise, ne, von G9 auf G8 gekommen ist. Dafür kann die Schule nichts, da kann die Schulleitung nichts für, da können die Lehrer nichts für. Und die sind einfach nur die Leute, die jeden Tag damit konfrontiert sind.
Doch so wie es ist, muss es ja nicht bleiben. Helen Schleunig macht jetzt Schule, so wie sie sich das vorstellt. Sie unterrichtet heute Deutsch als Fremdsprache und gibt Kurse für Flüchtlinge.
Ich mache eben dann vormittags den Deutschkurs, jeden Tag 3 Stunden, also Intensivkurs. Und habe natürlich auch den Luxus, ich habe nur einen Kurs, ich sehe den jeden Tag, ich habe so im Schnitt 15 bis 16 Teilnehmer. Also natürlich auch Bedingungen, die man so an der Schule einfach nicht finden kann.
Erik Kossuta arbeitet heute für die Piratenpartei und hält nebenher Vorträge über Sinn und Unsinn von Schulabschlüssen. Und er ist optimistisch. Der Wind weht heute anders, sagt er.
Vielleicht ging es sogar jeder Generation, die Abi gemacht hat, immer so, dass sie gesagt hat, scheiße, eigentlich ist es gar nicht mehr zeitgemäß. Aber jetzt auf jeden Fall machen alle das Maul auf und alle sagen, pass auf, so ist eigentlich scheiße.
Selbstbestimmtes Lernen, Freiheit, große Stichwörter, Individualität, der Umgang mit einem ja vielleicht zu festgesetzten Lehrplan. Es gibt schon einiges, das einen da stören kann. Aber was ist dran an dem Vorwurf, Schule hinkt prinzipiell hinterher? Das klären wir gleich hier in Domradio das Thema, denn dann gucken wir nämlich mal ein bisschen in die Vergangenheit. Kritiker werfen der Schule ja gerne mal vor, dass sie nicht so richtig mit der Zeit geht, sich nicht verändert. Wenn man das im ganz großen Rahmen sieht, muss man dazu sagen, naja, sowohl als auch. Denn Schule vor 20 Jahren ist nicht die Schule von heute, ganz klar. Und die vor 50 oder 100 Jahren auch nicht. Doch was hat sich in den vergangenen 100 Jahren wirklich verändert? Was ist aber vielleicht auch gleich geblieben? Eine kleine Schulgeschichte.
Die Tür geht auf, die Schüler stürmen in das Klassenzimmer, dann kommt der Lehrer dazu und der Unterricht beginnt. Ein Bild, das es so oder so ähnlich schon seit Jahrhunderten gibt. Und die Schüler wollten und wollen schon immer das Gleiche, mit Wissen nach Hause gehen. Das ist auch der Grund, warum der Staat vor vielen Jahrhunderten die Schule eingerichtet hat. Denn er brauchte gebildete Leute als Beamte, um besser regieren zu können und wollte zwischen mehreren Bewerbern die Auswahl haben. Doch dabei ist es nicht geblieben, sagt der Schulpädagoge Eiko Jürgens.
Die großen Umbrüche im Schulsystem oder bezüglich der Idee Schule sind zunächst einmal die, dass immer mehr Menschen aus unterschiedlichen Bereichen, man würde sagen vielleicht Schichten, Klassen oder sowas, einbezogen wurden in die Ausbildung.
Schule sollte also mehr Menschen erreichen. Dem stand aber einiges entgegen. So mussten die Kinder von Bauern ihren Eltern auf dem Feld helfen. Um auch sie in die Schule zu bekommen, gab es in Preußen seit 1717 die allgemeine Schulpflicht. Etwas mehr als 100 Jahre später wurden im Schulsystem die Schüler unterschieden. Die Schulformen Volksschule, Realschule und Gymnasium wurden gebildet, die es auch heute noch gibt. Was ebenfalls gleich geblieben ist, ist das Klassenzimmer an sich. Vorne das Pult des Lehrers, dahinter in parallelen Reihen die Schüler.
Was natürlich schon auf eine bestimmte Hierarchie hindeutet, auch auf einen bestimmten Kommunikationsstil. Dass einer da vorne ist und die Regie führt und die Schülerinnen und Schüler die Aufgabe haben, ihm entweder zuzuhören oder auf seine Fragen zu antworten.
Genau das wollten die Reformpädagogen in der Zeit um 1900 ändern. Sie hatten sich auf die Fahne geschrieben, die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler zu ändern. Denn der Schüler sollte nicht nur Befehlsempfänger sein.
Den Schüler als autonome Persönlichkeit wahrzunehmen, dem nicht erst der Rücken gebrochen werden muss, bevor man ihn erziehen kann, sondern der schon ganz viel kann und ganz viel weiß und ganz viel möchte, der auch lernen möchte.
Eine Idee, die auch heute noch modern ist. Die Schüler sollten etwas zum Anfassen haben, sich selbst ausprobieren und auch Fehler machen dürfen. Ihr eigener Forschungstrieb sollte unterstützt werden. Doch die Ideen der Reformpädagogik hatten es von Anfang an nicht leicht im wilhelminischen Deutschland. Und spätestens mit dem Erstarken des Nationalsozialismus standen Gehorsam und Disziplin wieder auf dem Lehrplan. Die nächste große Welle in der Schule kam dann in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Jetzt sollten noch mehr Menschen Zugang zur Bildung haben, auch diejenigen, die bisher eher unter den Tisch gefallen waren. Als allererstes waren da die Frauen und Mädchen. Für sie galt zwar wie für die Jungen auch die Schulpflicht, jetzt sollten die Mädchen aber auch in die höhere Schule kommen.
Gerade das typische Mädchen mit katholischem Hintergrund, ländlichem Gebiet, spielte dann in der sogenannten Bildungskatastrophe eine große Rolle. Es war ein Synonym für die Benachteiligung von Menschen im Bildungssystem, aber auch Benachteiligung des Geschlechts.
Eine weitere wichtige Gruppe waren die sogenannten Arbeiterkinder. Die wurden bis dahin eher fern von der Universität gehalten, sagt Eiko Jürgens.
Für Arbeiterkinder war vorgesehen, dass sie die Laufbahn in der Volksschule absolvieren und nicht, dass sie dann auch noch die Idee hätten, einen mittleren Bildungsabschluss zu erzielen. Und schon gar nicht, dass sie dann auch Abitur machten. Und somit entstanden auch in der Zeit eine ganze Reihe von staatlichen Unterstützungssystemen, zum Beispiel BAföG und so weiter.
Das Schlagwort Chancengleichheit machte Karriere. Alle sollten nämlich die gleichen Möglichkeiten haben. Die integrative Gesamtschule wurde überall in Westdeutschland erprobt. In der DDR war sie schon lange Standard. Doch es regten sich Gegenstimmen. Als Gegenentwurf zur Chancengleichheit entstand der Begriff Chancengerechtigkeit. Das dreigliedrige Schulsystem sollte nämlich bestehen bleiben, hieß es vor allem aus den Reihen der Union im Bundestag. Ein Schicksal teilen Reformpädagogik und Chancengleichheit. Ihre Umsetzung zieht sich hin. Denn der grundsätzliche Aufbau von Schule hat sich gegen Veränderungen beharrlich gewehrt. Doch nicht alles ist gleich geblieben. In heutiger Zeit kommt ein eigentlich ganz altes Thema wieder auf, dass nämlich nicht alle Schüler gleich sind.
Es ist nicht so, dass nicht die Schüler vor 20, 30 oder 40 Jahren nicht auch schon heterogen waren. Aber das Bewusstsein, sich auf diese Unterschiedlichkeit, die Differenz und Verschiedenheit der Schülerinnen und Schüler einzustellen, weil es ein Recht ist, das ist erheblich gestiegen.
Was noch fehlt, sind die Konsequenzen daraus, sagt Eiko Jürgens. Denn das muss sich auch im Unterricht bemerkbar machen. Also wieder viele neue Herausforderungen für die Schule. Es wären nicht die ersten.
Eine kleine Schulgeschichte war das, zusammengefasst von Christoph Paul Hartmann. Ein leicht umgewandeltes lateinisches Zitat. Non vitae sed scolae discimus. Nicht nur für das Leben, sondern für die Schule lernen wir. So zumindest sagte es schon der römische Philosoph Seneca vor vielen hundert Jahren. Und er brachte damit eine Kritik auf den Punkt, die auch viele heute noch teilen. In der Schule lernt man nur eine ganze Menge Zeugs, das man später einfach nicht mehr braucht. Aber was soll man dann überhaupt in der Schule? Was ist eigentlich die Aufgabe der Schule? Wir haben diese Frage mal gestellt und wir haben auch eine Antwort bekommen.
Die Kinder bestmöglich dahin bringen, dass sie ein zufriedenes, tolles Leben haben, mit ihren Fähigkeiten, also ihre Fähigkeiten so nutzen, dass sie ein tolles Leben und einen tollen Beruf haben und dass sie einfach ihren Weg selbstständig gehen können.
Ein ganz schöner Batzen Aufgaben, wenn man der Lehrerin Yvonne Schwäppe glaubt. In den Gesetzen der 16 Bundesländer wird das so formuliert: Die Schule hat einen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Und der setzt sich aus drei Elementen zusammen.
Ausbildung.
Die Schule soll die Schüler fit für das Leben machen und sie so weit mit Wissen versorgen, dass sie am Ende bereit für eine Berufsausbildung oder ein Studium sind. Das war und ist die Aufgabe der Schule von Anfang an. Deshalb haben sich viele Schulen in den vergangenen Jahrzehnten mit Unternehmen oder Hochschulen zusammengetan. Damit kann man näher an die Berufswelt herankommen, sagt Dieter Smolka. Er war 13 Jahre lang Schulleiter des Gymnasiums Hochdahl in Erkrath.
Beispiel, wir haben zusätzlich zum Unterricht einen Kurs gehabt, den wir freiwillig angeboten haben, Wirtschaftsenglisch, immer Samstagvormittag. Und ein Wirtschaftsfachmann aus einer ortsansässigen Firma hat diesen Kurs Wirtschaftsenglisch durchgeführt.
Wissen ganz nah an der Praxis. Das wollen immer mehr, nicht zuletzt die Wirtschaft. Der Bildungsforscher Eiko Jürgens sieht das aber kritisch.
Fast jeden Monat wird es irgendein Politiker geben oder jemand aus der Wirtschaft, der wieder Defizite der Schule ausgemacht hat hinsichtlich der Fächerstruktur und dann wieder irgendein neues Fach fordert.
Diese Fächer hätten sich bis jetzt alle nicht durchgesetzt. Zum Glück, sagt Eiko Jürgens.
Bildung.
Bildung heißt, auf der einen Seite Fragen zu stellen zu gesellschaftlichen Verhältnissen und selbst zu denken, selbst ein Urteil zu nehmen, nicht sie hinzunehmen, diese Verhältnisse, sondern auch beteiligt zu sein an Veränderungen.
Dahinter steckt aus der Sicht des Staates ein ganz spezielles Anliegen. Aus den Schülern sollen mal mündige Staatsbürger werden. Denn wer in einer Demokratie das Sagen hat, muss auch dementsprechend selbst denken können. Das ist aber nicht nur in der grauen Theorie ein Thema, sondern auch bei ganz aktuellen gesellschaftlichen Themen.
Wir haben zurzeit eine große Flüchtlingswelle und die Frage, die man in diesem Zusammenhang zu stellen hat, und das ist eine Bildungsfrage, ist, warum sind die Verhältnisse so? Und warum nimmt eine Gesellschaft, die sich entwickelt nennt, die sich sogar demokratisch nennt, solche Verhältnisse hin?
Das Schlagwort ist hier Selbstständigkeit. Die Schüler sollen gewappnet sein gegen Vorurteile oder die Stimmen, die die Welt sehr einfach machen und junge Menschen in ihren Bann ziehen wollen.
Erziehung.
Die Erziehung ist keine Aufgabe, die die Schule nur in letzter Zeit gewissermaßen aufs Auge gedrückt bekommen hat, sondern mindestens genauso wichtig wie die Vermittlung von Wissen.
Kinder leiten, die Stärken der Kinder herausfinden, sie fördern in ihren Lernanstrengungen, sie auch motivieren. Das finde ich also ganz, ganz wichtig. Das Miteinander, die gute Atmosphäre in einer Schulklasse, die Beeinflussung der Gruppendynamik, dass die Kids sich gut verstehen, das sind alles wichtige Dinge. Nicht nur die Intelligenz ist da wichtig, sondern auch die emotionale Intelligenz. Und die soziale Kompetenz.
Dabei geht es um ganz handfeste Regeln des Zusammenlebens. Denn das soziale Klima in einer Schulklasse hat viel mit der Erziehung der Schüler zu tun, findet auch dieser 16-jährige Schüler.
Es gibt Leute zum Beispiel, die sind halt so erzogen, dass sie bestimmten Situationen halt nicht ihre Meinung sagen. Es gibt da Leute, die sind so erzogen worden, dass sie immer ihre Meinung sagen sollen. Es gibt Leute, die schlucken immer alles runter und sagen halt nichts. Und dann gibt es halt Leute, die sind halt offener, sag ich mal. Und die sagen halt auch, was sie denken.
In der Schule sollen die Kinder dann Gemeinschaft lernen, sagt die ehemalige Referendarin Helen Schleunig.
Oder auch Klassengemeinschaft, ja, wenn sich meine Schüler irgendwie gegenseitig auslachen, sage ich auch, okay, das geht so nicht, weil wir sind eine Gemeinschaft oder versuche dieses Gemeinschaftsgefühl auch irgendwie herbeizuführen oder sie irgendwie zur Pünktlichkeit zu erziehen, dass sie ehrlich sind, ja, wenn sie zu spät kommen, verschlafen haben, sollen sie sagen, sie haben verschlafen und nicht irgendwie, weiß ich nicht, der Hund musste zum Arzt, weil er Schokolade gefressen hat oder irgendwie sowas.
Die Schule soll also am Ende kluge, gebildete und soziale Menschen entlassen.
Probleme.
Die Praxis sieht oft anders aus. Sowohl Ausbildung, Bildung und Erziehung würden jeweils allein schon viel Zeit brauchen und an der fehlt es. Deshalb kommt die Diskussion in der Schule oft zu kurz und die Schüler müssen das machen, was ja eigentlich nicht sein soll, einfach alles schlucken und bei der Klassenarbeit wiedergeben. Dazu kommt die Größe der Klassen. In kleinen Klassen kann jeder einzelne Schüler oft rankommen und es kann sich ein Gespräch entwickeln. Das ist aber nicht der Normalfall.
Das Problem ist, ich hatte beispielsweise jetzt aus meiner Praxis zu sprechen, eine fünfte Klasse mit 31 Kindern. Da würde ich viel mehr gerne auf die einzelnen Kinder eingehen und individueller fördern, auch einfach die Kinder als ganzen Menschen sehen und nicht nur sagen, ah, das ist irgendwie jetzt Schülerin XY, das war die mit der 5, sondern auch gucken, okay, da lassen sich gerade die Eltern scheiden, ist auch gerade im persönlichen Umfeld nicht gut, aber da gerät man an seine Grenzen.
Das hat seinen Grund vielleicht nicht nur, aber auch in der Finanzierung. In Deutschland gibt es weniger Geld für Bildung als beispielsweise in Skandinavien und das merkt man.
Es müssen mehr Lehrer eingestellt werden. Es ist eine Katastrophe, dass es viele arbeitslose Lehrer gibt, sehr gute, kompetente Lehrer gibt, die keinen Job finden, weil an den Schulen keine Stellen ausgeschrieben werden. Und deshalb finde ich, muss das unbedingt sich ändern, dass man vielleicht, also nicht nur vielleicht, sondern ganz bestimmt, mehr in die Bildung investiert.
Die Schule bleibt also eine Baustelle. Für sie gilt, was auch für jeden einzelnen Schüler gilt, üben, üben, üben.
Ja, es sind nicht wenige Aufgaben, die Schule hat. Kindern helfen, dass sie ein gutes Leben führen können. Dieser Satz ist da gefallen. Ich würde sagen, prüfen wir doch einfach mal nach, ob das klappt. Wir haben nämlich mit Senioren gesprochen. Was die über ihre Schulzeit sagen, das gleich hier bei uns im Domradio-Thema. Schule soll also bilden, ausbilden, erziehen, also irgendwie einen Menschen machen. Was ein Mensch in Deutschland aber alles braucht, das hat man früher natürlich ganz anders gesehen als heute. Aber wie war sie denn, die Schule der Großeltern? Wir haben drei Seniorinnen aus Köln gefragt, wie sie ihre Schulzeit vor 60, 70 oder 80 Jahren erlebt haben.
Die ganze Atmosphäre, vor allen Dingen mit den Lehrern kam ich sehr gut zurecht. Die Handarbeitslehrerin war... Die war sehr gut. Wie gesagt, der Musiklehrer war ganz gut. Und ich bin doch ganz zur Schule gegangen.
Wenn man morgens in die Schule kam, dann hieß es dann, wer war gestern in der Kirche oder nicht in der Kirche? Und zweimal die Woche hatten wir Schulmesse gehabt.
Wir hatten Kochen, wir hatten Sport, wir hatten wirklich alle Fächer, die man als Mädchen oder als Frau brauchen konnte.
Vor allen Dingen Disziplin. Pünktlich da sein musste man morgens. Also das war schon Pflicht.
Ich kann nicht sagen, dass wir Lehrpersonal hatten, die irgendwie streng waren. Wir haben wohl lernen müssen, war klar.
Und zwar hatten wir früher weiße Schürzen. Meine Mutter hat die genäht, mit Hand, mit kleinen Täschchen. Und da vor allen Dingen sagte sie, moin, hast du doch ein Taschentuch, ein reines Taschentuch. Ja, das war selbstverständlich. Na, das Entchen hatte dann Langeweile, was die Lehrerin sagte, und spielte mit dem Taschentuch. Da sagte sie dann, Entchen, steck das Taschentuch weg. Entchen hat das Taschentuch weggesteckt. Ein paar Minuten später, Entchen, du hast ja schon wieder das Taschentuch, jetzt stellst du aber hinten in der Ecke. Und dann musste ich die Stunde mit dem Gesicht in die Ecke und die Kinder sahen nur meinen Rücken. Also ich habe mich doch geschämt, da muss ich sagen.
Also ich wusste nicht, dass wir irgendwie mal bestraft wurden. Sicher, wenn man nicht aufpasst oder wenn man blablabla, dann wurde man schon mal ermahnt, aber so strafen. Oder wie heißt oft, Finger hinhalten und mit dem Stock, das gab es nicht.
Ich habe Handball gespielt. Von den Rektorinnen haben wir dann eine Rüge bekommen. Die kam in die Halle, hat uns, zu der Zeit waren die Pumphöschen noch modern, nicht? Und dann haben wir dann gesagt bekommen, ihr Schweine, ihr spielt ja mit Männern zusammen. Das war schon mal das Stärkste, was ich erlebt habe da. Und das habe ich auch auf meinem Zeugnis dann gespürt.
Tja, was hat man für das Leben gelernt? Alles in der Schule eigentlich.
Wenn ich meine eigenen Kinder sehe, was die ein Wissen haben, da sind wir wirklich mehr oder weniger dumm geblieben.
Heute ist doch alles mehr stressig, was das damals nicht war. Also es war alles gemütlich.
Die haben uns eigentlich mal beigebracht, dass man eine Zukunft entgegenstreben muss. Man muss was tun. Von alleine kommt gar nichts.
Wir haben schon einiges gehört über das Thema Schule. Fit fürs Leben machen soll sie, bilden, ausbilden. Aber mit welchen Fächern schafft man das eigentlich am besten? Was braucht man wirklich fürs Leben? Ideen, welche Fächer man noch brauchen könnte, die gab es immer mal wieder. Und die Meinungen über den besten Stundenplan, ja, die gehen ziemlich weit auseinander.
Manchmal sind es noch nicht einmal 3 Klicks, dann ist jede Information sofort da. Auf dem PC oder gleich von unterwegs auf dem Smartphone. Warum sollte man dann in der Schule überhaupt noch lernen? Das Wissen ist schließlich überall. Aber man muss es auch einordnen können, sagt dazu der Pädagoge Eiko Jürgens.
Gehen wir mal auf Klima ein. Wenn Sie bestimmte Zusammenhänge über das Klima nicht wissen, können Sie auch nicht wissen, was es bedeutet, dass die Erwärmung, die Erderwärmung bestimmte Konsequenzen hat. Und wenn Sie dieses Wissen vor allen Dingen nicht vernetzen können.
Ohne Vorwissen sind Informationen also nicht viel wert. Deshalb brauchen Schüler Grundwissen, sagt Eiko Jürgens, auch oder gerade weil sie so schnell an Informationen kommen. Lernen hat mit Verarbeiten und Bewerten zu tun. Das müssen Schüler lernen. Deshalb stehen für Eiko Jürgens die Schwerpunkte des Lehrplans fest.
Ethik, also die ethische Bildung, vernetztes Denken und Lernen, das, also Denken in Zusammenhängen. Nur dann kann ich Dinge verstehen und so weiter. Das ist ganz wichtig. Und das dritte, historisches Bewusstsein, Geschichte, Geschichtswissen. Nur wenn ich Geschichte verstanden habe, kann ich die Gegenwart verstehen.
Das klingt nach Theorie, nach ziemlich viel Theorie. Die wollen aber nicht weniger aus der Schule verbannen. Lebensnah soll das Wissen sein. Alltagstauglich. Für Eiko Jürgens ist das nur eine Seite der Medaille, denn man kann nicht jede Erfahrung selbst machen, sagt er.
Wenn man hier zum Beispiel das Waldsterben hier hat, dann kann man hier da Erfahrungslehren machen. Auf der anderen Seite zu wissen, wie ist das eigentlich? Ist das in Skandinavien genauso? Und dann kriege ich ein vermitteltes Wissen.
Das klassische Lernen mit der Nase im Buch oder im Gespräch ist und bleibt für Eiko Jürgens also aktuell. Doch um welche Themen es gehen soll, da gehen die Meinungen auseinander. Denn die Fähigkeiten sind verschieden, die Interessen auch. Fragt man eine Schulklasse, welches Thema als nächstes drankommen soll, bekommt man in etwa genauso viele Antworten, wie Schüler im Raum sind. Um dann zu einer Entscheidung zu kommen, regelt bis heute dann oft der Lehrer, wie es jetzt weitergeht. Der bewusste Schulabbrecher Erik Kossuter wünscht sich von der Schule da eine andere Herangehensweise.
Okay, wir machen eine Grundbildung, Lesen, Schreiben, Rechnen, klar, sollte jeder können. Aber darüber hinaus, ich finde, ab der 7. Klasse kann man eine Spezifizierung machen. Weil du wirst schon feststellen, okay, wo kann ich mehr, wo kann ich weniger? Und dann kann man meiner Meinung nach auch sagen, okay, dann fördern wir jetzt mehr, also mit mehr Lehrern, mit individuellem Lernen, mit kleinen Gruppen. Das, was Leute in sich haben, fördern wir jetzt mit der Schule.
Eiko Jürgens pflichtet ihm bei. Für ihn ist es eine der großen Aufgaben von Schule, die Schüler aus ihrer Passivität herauszureißen. Schüler hören zu oft einfach nur zu, sagt er. Sie sollten aber besser mitmachen.
Was beim Lehrer liegt als Planungsmonopol, muss kein Monopol sein. Sondern die Schüler können gut mitplanen, die können Unterricht gut mitgestalten, die können sehr vieles im eigenverantwortlichen, selbstgesteuerten, selbstorganisierten Lernen machen.
Doch das geht im momentanen System nur sehr schwer, sagt Erik Kossuter. Der Rahmenlehrplan setzt individuellem Lernen ganz klare Grenzen. Er fordert deshalb, das zu ändern. Um sich eigenen Themen widmen zu können, braucht man Zeit. Und die hätte man, wenn insgesamt weniger Stoff anstände.
Ich habe vieles durch die freie Schule nicht gelernt. Man kann gucken, was man machen kann. Ne? Man kann dadurch auch schauen, okay, es liegt mir nicht, und sich da rumdrucksen. Und ich merke heute nicht, dass ich sage, oh, da fällt mir jetzt aber auf die Füße, weil ich das und das nicht gelernt habe. Und deswegen kann ich so von mir selber nur sagen, ein bisschen abspecken, ein bisschen weniger, schadet niemanden.
Da bekommt Erik in gewisser Weise auch ein bisschen Rückendeckung aus der Wissenschaft. Eiko Jürgens ist nämlich der Meinung, dass man darüber nachdenken kann, in welcher Form und in welchem zeitlichen Rahmen die Fächer unterrichtet werden.
Ob alle Kinder wirklich über die 10. Klasse hinaus, ob man da noch Mathematik braucht. Man kann sagen, vielleicht braucht man für diese Gesellschaft, wenn man bestimmte Dinge wie Ingenieur oder sowas werden will, vielleicht nur bis zur 9. Klasse. Man kann möglicherweise auch darüber nachdenken, ob das Fremdsprachenlernen, so wie wir es machen, ob das zeitgemäß ist. Kritiker zum Beispiel behaupten, dass man in 6 Wochen Auslandsaufenthalt sehr viel mehr lernt als in 1 oder 2 Jahren.
An den Fächern an sich würde Eiko Jürgens aber festhalten. Es habe immer wieder Vorschläge und Pläne gegeben, neue Fächer einzuführen. Die Gesamtzeit bleibt aber die gleiche. Es müsste also ein anderes Fach wegfallen. Und man hätte noch nichts gefunden, das sich mehr lohnen würde als eines der Fächer, die es schon gibt.
Man kriegt dann Beifall, das ist immer noch der Kanon wie 1920 oder das ist immer noch der Kanon wie 1960. Da ändert sich gar nichts. In den Fächern hat sich viel verändert. Die Schwerpunktsetzung hat sich auch geändert. Dass man die Fächer so beibehält, hat, glaube ich, gute Gründe, weil es immer noch das abbildet, was möglicherweise in der Schule im Zusammenhang der fachlichen und allgemeinen Bildung leistbar ist.
Klassisches Wissen ist und bleibt also wichtig, auch wenn sich da nicht alle einig sind. Die Fächer, die es heute gibt, haben sich gehalten. Vor allem mangels guter Alternativen.
Der Lehrplan, immer ein viel diskutiertes Thema und was ganz eng mit den Inhalten zusammenhängt, ist ja das, was am Ende für die Schüler dabei rauskommt, auf dem Papier, die Zeugnisse, Noten. Darum geht's gleich bei uns. Wer hat nicht schon mal in der Schule gesessen und vor einer Klausur so richtig gezittert, von den Zeugnissen ganz zu schweigen? Mancher denkt sich da vielleicht in so einer Situation, Mensch, eigentlich kann ich das doch, es fällt mir nur jetzt gerade nicht ein. Und am Ende erscheint die schlechte Note dann vielleicht sogar ein bisschen ungerecht. Sind Noten also überhaupt sinnvoll? Sowohl die ehemalige Referendarin Helen Schleunig als auch der ehemalige Schulleiter Dieter Smolker, die sagen, jawohl, die sind schon sinnvoll und wichtig, damit die Schüler eine Rückmeldung bekommen. Dafür sind sie ganz schlicht der einfachste Weg. Wichtig natürlich aber auch, sie dürfen da nicht alleine stehen.
Ich finde, das ist ganz wichtig, dass man nicht nur Noten verteilt und dann hat sich das, sondern dass man dem Schüler im Sinne der Lern- und Förderempfehlungen auch sagt, wo sind seine Stärken? Was kannst du gut? Was ist toll? Wie hast du dich da eingebracht? Wie hast du mitgearbeitet? Wie hast du dich bemüht, Aufgaben zu erledigen? Und das, finde ich, darf man nicht vergessen bei diesem ganzen Notenthema.
Sagt Dieter Smolker, wichtig ist es bei Noten aber auch, sie so gerecht wie möglich zu vergeben. Das kann natürlich kein Mensch leisten. Wirklich objektiv ist niemand. Deshalb sei Transparenz unheimlich wichtig.
Dass man also Kriterien auch deutlich macht und Erwartungen genau definiert, dass man den Schülern auch diesen Erwartungshorizont verdeutlicht und dass man sich bemüht, zumindest mal, um eine gerechte Bewertung einer Arbeit, dass der Schüler auch das hinterher nachvollziehen kann.
Wirklich zu 100% gerecht sind Bewertungen aber trotzdem nie, sagt Helen Schleunig. Doch zu Noten gibt es auch Alternativen. In der Waldorfschule zum Beispiel, da werden in bestimmten Klassen die Bewertungen ausformuliert. Da kann man durch die Bewertung dann auch nicht nur Defizite aufzeigen, sondern auch durch positive Sätze motivieren, sagt Dieter Smolka. Helen Schleunig sieht diese Art der Bewertungen auch positiv, aber eher ergänzend zu Noten.
Ich könnte mir eine Mischung vorstellen. Ich sehe eben nur einfach die Grenze da, wenn ich jetzt Verbalbeurteilung schreibe oder eben bei einem Portfolio sage, ich mache Arbeit mit einem Smiley-System oder wie auch immer. Wenn dann sich Leute eben bewerben, also hat der Arbeitgeber wirklich Lust, sich da Verbalbeurteilungen durchzulesen? Ja, kann die Uni bei Tausenden von Bewerbungen, also da sehe ich einfach das Problem.
Schüler werden sich also noch etwas mit dem Thema Klausuren und Noten beschäftigen müssen. So schnell wird es wohl keine Alternative geben, die vor allen Dingen so praktikabel ist. Aber Noten sind ja auch nicht alles. Wer dumm ist, der kommt auf die Hauptschule. Wer allerdings klug ist, der kann aufs Gymnasium. Das ist in den Köpfen vieler Menschen relativ fest verankert und scheint sich nicht zuletzt in unserem Schulsystem aus Hauptreal und Gymnasium auszudrücken. Doch mit dem Vormarsch der Gesamtschule hat dieses System ein paar Risse bekommen. Macht eine Einteilung da überhaupt noch Sinn? Zu dieser Frage beginnen wir mit dem Kabarettisten Georg Schramm.
Es gibt eine bayerische Lehrerin, das kann man vor den Wahlen hier mal sagen, klipp und klar, wird sowieso rausgeschnitten, nicht wahr? Da kann man mal sagen, dass hier eine Volksschullehrerin in Bayern strafversetzt wurde, weil sie die Begeisterung ihrer Schüler für die Mathematik derart geweckt hat, dass keiner schlechter als 3 geschrieben hat. Und dann kam der Rektor und hat gesagt, so geht's aber nicht, wir müssen differenzieren zwischen den Kindern.
Man hat ja mal gefragt, da war die finnische Gruppe in Deutschland, hat gefragt, ja, warum ist es denn mit den 3 Schulsystemen? Ja, und dann haben die gesagt, ja, die einen sind halt schlauer als die anderen. Und das ist zum Beispiel was, was man in Finnland nicht glaubt.
In Finnland hat man sich schon vor einigen Jahrzehnten für eine Einheitsschule entschieden. Und das ist auch besser, sagt Anne Klein. Sie ist Pädagogin, bildet Lehrer aus und hat sich in einem Buch schon einmal mit dem finnischen Schulsystem beschäftigt, dem Musterschüler unter den Schulen. Denn Finnland ist der große Gewinner der PISA-Studie, während Deutschland etwa bei der ersten PISA-Studie im Jahr 2000 abgeschlagen auf Platz 21 gelandet ist. Doch die eine Schule für alle begeistert nicht jeden.
Wenn man zwanghaft eingleisig fahren möchte, dann ist das ein Weg, der nicht immer unbedingt der beste ist. Sondern ich finde eine Vielfalt, eine Auswahlmöglichkeit, auch ein Charakter einer Schule, der ja durchaus sich unterscheidet von dem Charakter einer anderen Schule, ist okay.
Dieter Smolka hat 13 Jahre lang das Gymnasium Hochdahl in Erkrath geleitet, aber auch vorher schon einmal an einer Gesamtschule gelehrt. In Deutschland wird seit langem unterteilt, denn im 19. Jahrhundert meinte man, dass es die da oben und die da unten, die Klugen und die Dummen gibt und dass bitteschön jeder da bleiben soll, wo er ist. So sollten die künftigen Handwerker auf die Hauptschule, die Angestellten auf die Realschule und baldige Akademiker auf das Gymnasium. Doch dieses Denken gibt es in Deutschland immer noch, sagt Anne Klein. Das hätten zum Beispiel die PISA-Studien gezeigt.
Dass eben die Schere so groß ist. Also die Unterschiede und die Kopplung an die soziale Herkunft war enorm. Es ist nicht primär ein Problem der, sag ich mal, Intelligenz oder was auch immer man für Label finden könnte, sondern es ist einfach auch die Frage der Zugänge zum Lesen, Schreiben, Rechnen.
Denn die Umgebung macht für Intelligenz viel aus. Wer in einem Haushalt aufwächst, in dem gelesen wird, es am Wochenende auch mal ins Museum geht oder hin und wieder Physikspiele auf den Tisch kommen, dem fällt es später leichter, sich neues Wissen anzueignen, als jemandem, bei dem das nicht die Regel war. In einer Gesamtschule würden alle diese Unterschiede nicht mehr so wichtig sein, weil alle die gleiche Bildung bekommen und nicht die einen weniger lernen als die anderen. Aber dieses gemeinsame Lernen ist auch in unserem System möglich, sagt Dieter Smolka. Denn so festgefahren wie früher sei das alles nicht mehr.
Ich glaube, dass das Gymnasium heute nicht nur die eine Schülergruppe hat, also die Elite in Anführungszeichen, wie es vielleicht früher man meinte. Ja, es wäre so, obwohl es damals auch noch nicht so war, finde ich. Es ist sehr heterogen. Auch das Gymnasium ist sehr heterogen von der Schülerschaft und da muss man sich drauf einstellen.
Und das sei auch gut so, denn für Dieter Smolka bringt eine Eliteschule nicht viel. Ihm ist die Mischung wichtiger. Es müssten auch Schüler aus einfacheren Verhältnissen aufs Gymnasium schaffen können. Niemand sollte ausgeschlossen werden. Für Anne Klein ist dieses Niemanden ausschließen auch eine ganz grundsätzliche Frage.
Welche Gesellschaft wollen wir? Ne? Es gibt ja verschiedene Gesellschaftsmodelle. Es gibt die, dass man sagt, da hier haben wir Ghettos, da kommen keine Weißen rein. Und genauso müssen wir uns das mit der Schule fragen.
In keinem Land Europas entscheidet die soziale Herkunft eines Kindes in solchem Ausmaß über seine Bildungschancen als ausgerechnet bei uns in Deutschland. Und was heißt das in einem Land, in dem gerade die Armut explodiert? Dass sie einen soliden Stamm von Idioten heranzüchten. Nur die Verbraucherzentrale, auch in ihrem Bundesland, kriegt die Gelder zusammengestrichen seit Jahren. Auch keine Fehlentscheidung. Warum? Na, weil der Pöbel soll doch nicht nachdenken, zögern und vergleichen. Er soll den erstbesten Dreck kaufen, der angeboten wird in der Werbepause.
Formuliert nicht wenig überspitzt der Kabarettist Georg Schramm. In einer Demokratie sollen alle gleich sein. Sollte sich das auch in der Schulform niederschlagen? Oder heißt Demokratie auch entscheiden zu können, zwischen unterschiedlichen Alternativen entscheiden zu können?
Wenn ein Kind ja beobachtet wird in der Grundschule und man sieht, das tut sich schwer mit dem Lernen, dann kann ja eine Hauptschule genau die richtige Schulform sein. Warum sollte man das Kind dann auf die Realschule oder auf dem Gymnasium zwingen? Nicht wahr? Elternwille gäbe es zwar, man könnte das anmelden, aber ich glaube, das würde wenig Sinn machen. Und die Empfehlung der Grundschullehrer, diese Empfehlungen sind doch ganz basierend auf guten Erfahrungen. Und ich glaube, das sollte man schon respektieren.
Kritiker bezeichnen die Einschätzungen als unfair. Sie seien vor allem von der persönlichen Sympathie abhängig. Außerdem klagen manche Eltern ihre Kinder auch in eine bestimmte Schulform. Davon ganz abgesehen bleibt Anne Klein bei ihrer ganz grundsätzlichen Kritik.
Es wird ja oft dann so gegeneinander ausgespielt. Ach, wenn wir viel Gleichheit haben oder so, dann fühlen sich vielleicht Einzelne nicht mehr angespornt, tolle Sachen zu machen, ne? Haben wir keine Entdecker mehr und sowas. Also ich glaube das ehrlich gesagt nicht so richtig, weil die Menschen machen, sag ich mal, letztendlich sowieso mehr oder weniger das, wozu sie Lust haben, würde ich mal vermuten. Also auch, da nützt auch die beste Kontrolle nichts. Ne? Letztlich bewegen sich die Menschen, wie sie wollen.
Das dreigliedrige Schulsystem, ebenfalls auf dem Prüfstand. Sie hören die Sendung Domradio, das Thema. Wir haben uns jetzt viel mit dem Für und Wider, den Vorteilen und Fehlern von Schule beschäftigt. Aber wie kann man es anders? Wie kann man es vielleicht besser machen? Dazu wollen wir uns als Beispiel eine Schule ansehen, die unheimlich viele Preise gewonnen hat. Den Deutschen Schulpreis hat sie nämlich bekommen. Sie ist UNESCO-Projektschule. Sie wurde als beste Ganztagsschule ausgezeichnet und so weiter und so fort. Die Rede ist von der Robert-Bosch-Gesamtschule in Hildesheim. Sie ist aber keine besondere Modellschule, auch keine Waldorf- oder Montessori-Einrichtung, sondern eine ganz normale städtische Gesamtschule. Wir waren auf der Suche nach dem, was dort anders läuft.
Es ist ein großer, grauer Klotz aus den 70er Jahren, der den Besucher im Norden von Hildesheim empfängt. Nicht unbedingt einladend. Mit den Waschbetonplatten, dem Efeu und den schwarzen Aluminiumfensterrahmen sieht die Robert-Bosch-Gesamtschule genauso aus wie viele andere Schulen. Austauschbar und ein wenig trist. Hinter der Eingangstür liegt dann auch ein ähnlich typisches Schulfoyer mit Vitrinen und Pflanzen. Schüler laufen herum oder spielen auf dem Schulhof Fußball und die Lehrer bringen ihre Taschen und Mappen ins Lehrerzimmer. Eigentlich alles ganz normal. Was diese Schule von anderen unterscheidet, ist zum Beispiel der Stundenplan. Dort stehen nicht nur Fächer untereinander, es gibt auch 5 Stunden in der Woche, in denen kein Unterricht stattfindet. In genau so einer Arbeits- und Übungsstunde sitzt gerade eine 9. Klasse und die Schüler bearbeiten Aufgaben aus dem Unterricht. Das können Hausaufgaben sein, aber auch längerfristige Projekte oder Themen, die sich die Schüler selbst aussuchen. Deshalb machen auch nicht alle Schüler im Raum das Gleiche, erklärt Schulleiter Wilfried Kretschmer.
Es können 30 Aufgaben für 30 Schüler sein, es können aber auch 10 Aufgaben für 30 Schüler sein, sodass 3 Schüler zusammen. Aber die Aufgaben sind verschieden. Das ist wichtig. Der Sinn ist eben auch, ihren Interessen gerecht zu werden.
Individualität ausleben, das ist eines der Grundprinzipien der Schule. In den Arbeits- und Übungsstunden herrscht eine andere Arbeitsatmosphäre als im Unterricht. Und die Schüler schätzen das. Zum Beispiel die 15-jährige Philippa.
Man geht positiver ran, weil man mal was anderes macht. Man lernt es in einer anderen Weise. Man sitzt nicht im Unterricht, sondern man ist draußen und man bringt sich sozusagen selbst was bei.
Die Schüler lernen hier manchmal für Tests oder Klausuren, setzen aber auch eigene Themen. Wie Michel, der mit Philippa in die gleiche Klasse geht.
Wir haben uns auch ein eigenes Referatthema ausgesucht einmal zu einem Vorfall. Das war jetzt zum Beispiel Charlie Hebdo, wo der Terroranschlag war. Da haben wir uns selber gesagt, dass uns das interessiert und dass wir dazu mal ein Referat machen wollten. Mal so generell aufzuklären, was da eigentlich passiert ist, weil wir hatten das Gefühl, dass das viele nicht so ganz verstanden haben, dass wir einfach mal recherchieren und alle Hintergründe da suchen und raussuchen und versuchen, der ganzen Klasse zu zeigen.
Neben solchen Stunden gibt es auch die sogenannten Gruppenstunden. Die werden nicht nur von Lehrern gegeben, auch Eltern beaufsichtigen sie. Hier geht es nicht in erster Linie um fachliche Kompetenzen, sondern soziale Fertigkeiten stehen im Mittelpunkt.
Schülergruppen arbeiten im Tier und führen dann Hunde aus zum Beispiel. Andere Gruppen sind hier im Stadtteil und kümmern sich also um kleinere Parkanlagen, die die Schule selbst angelegt hat und betreut hat. Dann wieder andere Gruppen arbeiten mit alten Menschen zusammen.
Und spielen mit ihnen Brettspiele oder stellen ein Theaterstück auf die Beine. All das haben die Schüler nicht nur am Nachmittag, sondern über den Tag verteilt. Für Wilfried Kretschmer ist das nur logisch.
Den ganzen Vormittag in stark geistig orientierte Prozesse einbezogen sein und am Nachmittag eben das nicht zu machen und etwas anderes zu machen, macht nicht so viel Sinn. Sinn macht es, das besser zu mixen, um eben auch, sagen wir mal, auch Anspannung und Entspannung besser miteinander zu kombinieren.
Die Schüler haben also Abwechslung. Doch sie sind nur eine Hälfte von Schule. Auf der anderen Seite des Pultes gibt es auch noch die Lehrer. Deren Arbeit ist für Schulleiter Wilfried Kretschmer sehr wichtig, denn seiner Meinung nach werden sie in ihrem Job zu oft allein gelassen.
Wo man als Lehrkraft morgens hinkommt, kurz ins Lehrerzimmer reinschaut, dann in seine Klasse geht, unterrichtet, in der Pause wieder im Lehrerzimmer sitzt und sich über sonst was unterhält und um 13, 14 oder 15 Uhr dann die Schule verlässt und die Zusammenarbeit der Lehrkräfte, wenn es hochkommt, dann stattfindet, dass man sich bei der Konferenz, bei der Zeugniskonferenz mal trifft oder bei Halbjahreskonferenz mal trifft.
Das soll hier anders sein. Deshalb stehen bei den Lehrern regelmäßige Treffen auf dem Stundenplan und sie sitzen anders. Es gibt nicht das eine große Lehrerzimmer, sondern mehrere kleine. In einem davon treffen sich gerade die Lehrer der Stufe 9. Hier tauschen sie sich einmal in der Woche aus über den Unterricht, die Schüler und die Themen, die sie in der nächsten Zeit behandeln wollen und das auch über Fächergrenzen hinweg. Das klingt nach viel Aufwand. Lehrerin Maike Arendt sieht das aber nicht so.
Ja, aber dann weiß man wenigstens, was die anderen so machen. Und das trägt ja auch Früchte, wenn man sich vorher ein bisschen austauschen unterhält. Also werden die Tests zusammengestaltet, kriegt man mal eine Stundenvorbereitung von irgendeiner Kollegin, tauscht sich aus. Also es ist schon zeitersparnisch letztendlich.
Miteinander reden, sich austauschen, das ist die große Prämisse. Die Schüler sitzen nicht in Reihen, sondern an Gruppentischen. Und diese Tischgruppen sind genau durchgeplant. An jedem Tisch sind lernstarke und etwas lernschwächere Schüler gemischt, damit die Starken den etwas Schwächeren helfen können. Dadurch soll das System Gesamtschule seine Stärke entfalten.
In der Tischgruppe, wo auch ein Leistungsschwächerer sitzt, lernen die Leistungsstarken besser, als wenn der nicht dabei wäre, weil sie stärker modellieren. Also sie erklären dann mal, sie helfen und unterstützen und beim Erklärungsprozess modelliert es sich und festigt sich auch. Und ein Beispiel aus meiner eigenen Biografie, habe Biologie studiert und an der Uni, aber den Zitronensäurezyklus habe ich das erste Mal richtig verstanden, nachdem ich ihn das erste Mal im 12. Jahr meinen Schülern im Biologie-Leistungskurs erklärt habe oder mit ihnen gemeinsam erarbeitet habe.
Abwechslung im Lernen, eigene Interessen verfolgen und im Gespräch bleiben. Das System scheint zu funktionieren. Von den vielen Preisen abgesehen, schaffen auch überdurchschnittlich viele Schüler ein gutes Abitur, das auch in Niedersachsen ein Zentralabitur und damit für alle Schulformen gleich ist. Das Geheimnis ist also nicht die große neue Struktur, sondern dass sich jeder Einzelne engagiert und alle auf das gleiche Ziel zusteuern, gute Schule zu machen.
Die großen Reformen oder Revolutionen, die sind es jetzt am Ende dieser Sendung also nicht, sondern die vielen kleinen Schritte jedes Einzelnen. Und damit sind wir am Ende der Sendung das Thema angelangt. Die Beiträge hat Christoph Paul Hartmann vorbereitet. Mein Name ist Verena Tröster und ich danke ganz herzlich für Ihr Interesse und wünsche noch einen schönen Tag. Bis bald.